Das ist, glaube ich, so die größte Challenge für viele, die sich auch an das Thema so ein bisschen ranwagen wollen, dass sie einfach nicht wissen, wie.
Und dann guckt er mich an, Auge im Auge, wirklich so, mir ist ganz anders geworden, als er sagte, ich möchte mich wieder selber spüren.
Wow, also mit 14 so eine Aussage, das
abgefahren,
ist,
ne?
Ist abgefahren.
Die sogenannten Meilensteine der Entwicklung wurden eingehalten, alles perfekt, aber 25% waren auffällig.
Hi Marco.
Hi Philipp.
So, lass uns doch in der Folge einmal über Kinderchiropraktik sprechen, über Chiropraktik für Schwangere, also dieses ganze Thema Familienpraxis vielleicht, aber im Fokus schon Kinderchiropraktik, weil ich glaube, das ist ein Thema, was zu kurz kommt. Sollte man auf jeden Fall auch nochmal thematisieren und nach vorne stellen. Du hast eine Familienpraxis, richtig?
Ja, genau.
Willst du einmal Begrifflichkeiten erklären?
Also Familienpraxis, Praxis von Säugling bis zum Senior. Ist spannend. Mein Spruch darunter. Und ich habe eigentlich ziemlich am Anfang schon meiner Karriere, also ganz, ganz früher wollte ich eigentlich Kinderneurochirurg werden.
Kinderneurochirurg?
Ja, voll abgefahren, ja.
Ach, boah.
Also irgendwie Kinder. Irgendwie waren Kinder irgendwie in meinem Kopf. Und als ich dann meine Praxis aufgemacht habe, war es auch schon relativ klar, dass Kinder auch ein Thema bei mir sind. Und so war ich von Anfang an ziemlich offen dafür. Und in der Chiropraktik habe ich mich auch relativ schnell orientiert auf die Kinderchiropraktik.
Also warum?
Ich hatte immer einen Bezug dazu, irgendwie einen Bezug zu den Kindern, zu den Säuglingen. Hatte auch immer das Gefühl, dass die das brauchen und dass das auch eben immens wichtig ist. Und das hat sich über die Jahre auch deutlich gezeigt.
War das damals dann schon so ein Ding?
Nee. Also da war ganz, ganz wenig. Also in Deutschland gab es kaum was. Da fingen so gerade die Ärzte an mit dem Kiskit-Syndrom, mit den, von denen ich vorhin die Manualtherapeuten. Aber ganz wenig nur. Das haben Osteopathen gab es damals auch nicht in der Masse. Das ist ja auch erst, alle tun so, als ob die Osteopathie auch schon irgendwie ewiglich da ist. Ist ja gar nicht. Also in dieser Form mit dem Sutherland College und mit den anderen Colleges, die zum Beispiel auch in Hamburg, von denen ich in Hamburg gehört habe, die sind auch irgendwie, hatten langsam angefangen und sind erst stärker geworden. Und bei denen war schon ein Thema. Und in der Chiropraktik war es immer mal auch so ein kleines Thema. Wurde aber auch immer größer. ICPO hat da sehr viel gemacht. Das ist eine Organisation, die sich eben halt für die Pediatrics in der Chiropraktik einsetzt. Ja, und da habe ich Kurse gemacht. Dann war Dasha war da. Viele verschiedene chiropraktische Ausbildungen im Kinderbereich so zusammenzubringen waren, um irgendwie so ein ganzes Bild zu kriegen. Und ich habe auch den Mut gehabt, auch gleich dann ranzugehen und auch die Kinder mitzubehandeln. Und das habe ich relativ von Anfang an gemacht. Und das ist super schön in der Praxis, weil da immer natürlich immer auch eine andere Energie ist von den Kindern. Super schön bis super anstrengend.
Glaube
weil
ich.
Weil es gibt so Tage, da hast du dann halt in einer Schicht 5, 6, 7 Säuglinge und die sind aus irgendwelchen Gründen alle schlecht drauf und schreien dich direkt an. Schreien schon, bevor du reinkommst, sozusagen, so, weil sie einfach irgendwie. Und dann gibt es wieder Tage, wo sie alle super gut drauf sind. Also alle, die Kinder und Säuglinge behandeln, werden sowas irgendwie fühlen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche atmosphärischen Energien sind oder irgendwas. Und das ist wirklich total schön, lebendig.
Wie viele Kinder hast du dann bei dir in der Praxis? Hast du da einen Schnitt? Wie viel Prozent?
Ja, also so 40% im Moment.
40% ja,
also
Kinder?
Kinder sind bei mir aber von Säugling bis 16 ungefähr.
Okay, und Säuglinge?
So das. Säuglinge habe ich so am Tag, sehe ich bestimmt so 3 bis 7, 8.
Ja, am Tag?
Ja, am Tag.
Boah.
Ein paar Kinderärzte, Hebammen, so ein Netzwerk mit Kinderärzten, Hebammen, auch ein paar Physios.
Ja, das ist schon ein Ding.
Ja.
Also das ist beeindruckend.
Und das ist natürlich so, wenn wir auch von PVO reden, habt ihr das mit Jan Peer? Patient Visit Average.
Ah ja, doch, das haben wir besprochen. Ja.
Ja, genau. Diese ist natürlich in der Kinderpraxis wesentlich weniger, weil du Säuglinge gar nicht so oft siehst.
Ja.
Da hast du keinen Care-Plan für. Also da sehe ich, wenn die dann halt mit ihren Themen kommen, vielleicht dreimal oder so, manchmal fünfmal, aber irgendwie eigentlich sind die Säuglinge, dann kommen sie natürlich in größeren Abständen immer mal zur Kontrolle. Die Kinder selber werden auch nicht so regelmäßig bestellt wie Erwachsene.
Ja.
Das ist ja auch Wahnsinn, weil letztendlich musst du ja auch eine ganz andere Einstellung haben dazu. Kinder sind ja keine kleinen Erwachsene, sondern Kinder sind Kinder. Die müssen auch so auch justiert werden, weil wenn du dir überlegst, was ein Nervensystem im ersten Jahr leistet von einem Kind, was nichts kann, außer nur da liegen und seinen Grundbedürfnissen nachgehen, bis zu einem Kind mit einem Jahr, was schon anfängt zu laufen und zielgerichtet auch auf Sachen zugeht, da passiert ja unheimlich viel. Und dann in die nächste Etage von 1- bis 3-Jährigen, von 3- bis 6-Jährigen, das sind so die riesen Steps da, da passiert unheimlich viel im Nervensystem. Und da halte ich es, ich persönlich auch nicht so damit, zu oft zu justieren. Ich glaube, das ist so immer mal, wenn was auffällig ist, wenn ein Thema da ist, das sind ja unterschiedliche Themen, weswegen die zu mir in die Praxis kommen.
Hast du da irgendwie so Beispiele? Also was für Kinder kommen da zu dir? Was für Säuglinge? Wie?
Also die Säuglinge sind natürlich nach schweren Geburten. So teilweise kommen sie schon direkt aus dem Krankenhaus manchmal. Da sagen sie schon gleich irgendwie, nee, die Geburt war so heftig, wir mussten zu sehr ziehen. Ja, also jede Geburt verläuft anders, aber eins ist klar, bei einer Geburt eines Säuglings darf weder gezogen werden noch gedrückt werden. So, nicht von oben drücken, nicht von unten ziehen. Das ist eigentlich die erste Maßnahme. Das muss alles natürlich passieren. Dass die Frauen dabei liegen und nicht sitzen, ist nun mal leider Ärzte gegeben, ist nicht die natürliche Form, ne? Kein Tier legt sich hin zum Gebären, sondern stellt sich hin, damit die Kräfte auch nach unten ziehen. Aber manchmal, wenn es dann ins Stocken kommt, muss man eben halt nach oben, von oben ein bisschen drücken. Manchmal ziehen sie so leicht von unten, aber das sind jede Form von Druck und Zug ist immer ein Risikofaktor für das Kind.
Okay.
Vor allen Dingen für die Halswirbelsäule. Dann kommen sie raus und haben dann Schiefhals oder ja, nur eine Lieblingsseite und so weiter und so fort. Da muss man halt beobachten, ist es jetzt irgendetwas, was sich jetzt wieder von alleine gibt? Es gibt eine Studie, wonach 2001 wurden 1200 Kinder nach der Geburt in England mal untersucht von Chiros, Pädiatern und Osteopathen. Da wurden sie eingeteilt, 75% waren auffällig bei der ersten Untersuchung. Das heißt, die hatten halt eine Schieflage, eine Schiefstellung, irgendetwas war asymmetrisch. Die haben nichts gemacht. Und haben nach 3 Monaten nochmal wieder die Kinder untersucht und haben festgestellt, dass 75% dieser 75% wieder okay waren. Also das heißt, die Rotation war völlig in Ordnung, die Entwicklung war völlig in Ordnung, die sogenannten Meilensteine der Entwicklung wurden eingehalten, alles perfekt, aber 25% waren auffällig. Das heißt, die Meilensteine wurden nicht eingehalten, es gab eine Asymmetrie im Gesicht oder im Kopf, im Ohren, eine Schiefstellung, Schiefhaltung, C-Lage der Wirbelsäule. Und die brauchen dann spätestens dann eine Justierung.
Ja.
Bei starken Verschiebungen und starken Auffälligkeiten setze ich deutlich vor dem 3. Monat ein, weil warum soll ich dem System 3 Monate Zeit geben, wenn es schon so schon klar ist?
Ich glaube auch für Leute, die jetzt so neu da dazu stoßen, für die ist das so was, Kinder, Chiropraktik, Knack.
Ja.
Da
Nein, da ist nichts mit Knack.
Sehr gut.
Ja, da ist nichts mit Knack. Das sind sehr sanfte Low-Force-Techniken, Movements. Da sind teilweise auch die Griffe aus der Osteopathie oder beziehungsweise osteopathische und chiropraktische Griffe sind da sehr ähnlich. Und da wird auch mal mit dem Aktivator gearbeitet. Da gibt es den Aktivator, den Impulsgeber, also nicht in der großen Variation, sondern es gibt so einen Säuglingsaktivator, hat einen kleinen Aufsatz und macht einen ganz kleinen Impuls, Mini-Impuls, was riesig was bewirkt. Also eine Kopfdrehung dann einfach nach rechts, einfach eingeschränkt, wollen nicht schreien sofort, dann wird er justiert und danach kannst du den Kopf einfach so rüberlegen. Die Eltern stellen sich dahin, ich gehe raus, justiere 3-4 Leute und sage, so lange bleibt ihr hier, lass das Kind so gucken. Dann gucken sie die ganze Zeit so da und dann ist plötzlich wieder die 180 Grad super, super leicht möglich.
Krass.
Und das ist am Anfang so gemacht. Echt, das ist total abgefahren.
Also es ist ja eigentlich, wenn der Aufwand lieber am Anfang einmal checken lassen und ich spare mir eigentlich eine Litanei am Ende.
Ja. Da wissen wir, dass aus der Entwicklung heraus viele neurologische Auffälligkeiten, auch Sprachentwicklungsstörungen, motorische Entwicklungsstörungen, all solche Geschichten, die dann erst später ersichtlich werden, auch einige Zappelfilippe, mhm. all diese, was man früher als Zappelfilippe genannt mhm. hat, heute ist es dann immer gleich eine Diagnose, mhm. ADS, ADHS. Ja. Gott sei Dank geht man damit jetzt auch schon wieder vorsichtiger um. Es war ja. mal eine Zeit lang, wo es irgendwie ganz en vogue war, alle irgendwie gleich auch mit Ritalin zuzuschütten. Ja. Das ist jetzt sehr viel vorsichtiger geworden alles, weil wir auch, natürlich, die machen auch alle Erfahrungen. Mhm. Es passiert ja nichts aus Bushaftigkeit, sondern aus, okay, man hat gesehen, das wirkt, also setzen wir das mal ein mhm. und dann werden erst im späteren Verlauf dann die Negativbeispiele mhm. deutlich. Ich habe mal einen 14-Jährigen gehabt, das war total abgefahren, der hatte schon 3-4 Jahre Ritalin gekriegt.
Boah.
Und die Mutter war immer dabei und einmal mal war die Mutter nicht dabei und sie klagte aber immer darüber, dass er seine Tabletten nicht haben will. Und ich soll dann nochmal bitte mit ihm reden.
Das sind die Tabletten. Das sind die Tabletten.
Dann haben die richtigen angesprochen. Naja, gut, okay. Also sie also weg. Der Junge sitzt auf meiner Ege, ich untersuche ihn und so, ja, und was ist mit deinem Medikament? Du willst es nicht nehmen? Nee, will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Und ich so, ja, warum nicht? Versuch mir das zu erklären. Und dann guckt er mich an, Auge im Auge, wirklich so, mir ist ganz anders geworden, als er sagte, ich möchte mich wieder selber spüren.
Wow. Boah.
So.
Boah.
Also, das ist kein Aspirin, was man da gibt, ja. den Kindern so. Na, auch Aspirin hat natürlich starke, oder kann Nebenwirkungen haben, einen Magendurchbruch, aber das ist wirklich auch hier eine Substanz, die ganz, ganz tief in das Sein des Menschen eindringt. Ja.
Wow, also mit 14 so eine Aussage, das
abgefahren,
ist
ne?
abgefahren.
Das also, ist irgendwann kam eine Mutter zu mir und dann so da da da, die Grundschullehrerin hätte gesagt, das Kind bräuchte Ritalin, ich soll es mal untersuchen. Ich habe einfach untersucht, geguckt und so, erzählen Sie mir die ganze Geschichte. Dann holte sie ein Bild raus, ein Klassenbild, Klassenfoto hatten sie gerade gemacht, da waren glaube ich 22 Kinder da drauf, oft von diesen 22 Kindern waren 17 unter Ritalin. Alle von der Lehrerin empfohlen.
Was?
Such den Fehler.
Das macht mich ja sprachlos.
So. Und da muss man so ein bisschen so dieses Feingefühl dafür zu kriegen, so wann ist die Entwicklung, also es gibt ja diese Meilensteine, die immer alles beschreiben. Sandra Telle und ich machen ja diese Kinderseminare bei uns am Campus. Sie auch eine wunderbare Person, sehr erfahren auch mit Kindern, hat auch viele Kinder und Säuglinge in der Praxis und wir ergänzen uns in der, im Seminar irgendwie so 100%. Das ist echt, also es macht uns beiden auch riesig Spaß, miteinander zu arbeiten und auch immer wieder ne, so bestimmte Parts zu übernehmen. Na ja, und da lehren wir solche Geschichten auch. Und da gibt's halt Meilensteine der Entwicklung. Daran kann man sich so ungefähr so orientieren. Wann müsste eigentlich welche Entwicklung sein? Und wenn irgendwas auffällig ist, heißt es auch nur, dass es eher in einer gewissen Spanne ist. Pathologisch, ja oder nein, gilt es ja noch zu überlegen. Das sind so Sachen, die man auch wissen muss natürlich, wenn man Kinder
behandelt. Ist auch schon eine Verantwortung. Also ich sag mal, ist ein Vertrauensvorschuss erstmal von den Eltern, finde ich. Weil ich finde, das ist schon, wenn du dann dein Kind sozusagen in Behandlung gibst, das trägt man ja dann schon irgendwo erstmal, oder?
Der Dreh- und Angelpunkt dabei ist, sie sind natürlich abhängig von irgendjemandem, der ihnen hilft, weil sie sind selber keine Ärzte, die meisten nicht, und sehen, da ist eine Auffälligkeit. Ja. So, ne? Das heißt, sie möchten das Beste für ihr Kind erreichen. Sie möchten nicht, dass irgendein Schaden bleibt, dass irgendeine Entwicklungsstörung, Entwicklungsdefizit bleibt. Und deswegen sind sie natürlich total bedacht, dass sie das Beste für sie tun. Gleichzeitig geben sie ihr Kind natürlich ungern aus der Hand. Insofern ist die Betreuung von Säuglingen gerade, aber auch von Kleinkindern, die Betreuung von denen ist auch immer eine Betreuung der Eltern. Du musst also auch da lernen,
in die Kommunikation zu gehen.
Genau, diese Sprache zu verstehen, diese Kommunikation zu verstehen, zu gucken, so wie zu beobachten, wie ist die Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind, wie ist die Kommunikation zwischen dem Kind und den Eltern, wie sind die Kommunikationen zu dir. So, und dann zu begreifen, okay, in welchem Feld bewegen wir uns jetzt gerade hier? Viele Eltern, die sind ängstlicher als die Kinder und projizieren die Angst komplett auf die Kinder.
Kann ich mir vorstellen.
So, das muss man durchschauen und natürlich auch kommunizieren.
Also es ist eigentlich eher eine Betreuung der der ganzen Situation?
In der Phase ja.
Ja.
Genau. In der Phase ja. Später dann bei Schulkindern und sowas wird das alles so ein bisschen anders, ein bisschen einfacher. Meistens kommen die Kinder ja dann auch schon im Kindergarten oder in Kindergartenzeit, werden dann von den Erziehern oder von den Tagesmüttern darauf hingewiesen, dass da irgendetwas nicht ist und dass sie mal wieder zum Chiro kommen sollen.
Was könnten denn da solche Auffälligkeiten sein, wenn jetzt hier auch...
Unrunder Gang.
Okay.
So, die laufen, alle Kinder laufen, aber eins läuft einfach so, dass die sofort auffällt.
Okay.
So, es macht irgendwelche komischen Bewegungen. Mhm. Gleicht irgendwie einseitig aus. Mhm. Oder die Bewegungen sind einseitig. Das heißt, die rechte Seite geht total gut, die linke Seite ist wie gelähmt. Mhm. Aber es kann alles bewegen.
Aber es sieht einfach falsch aus.
Das sieht anders aus. Das sieht unrund aus. Das ist das, was ich am meisten höre. Unrund.
Ja.
Oder Sprachentwicklungsstörungen. Also es gibt auch viele oder einige Logopäden, die mir ihre Kinder zuschicken, die, wo sie bis zu einem gewissen Grad die Entwicklung gefördert kriegen, aber dann ist irgendwie Stopp. Es ist so, als ob da so eine Barrikade davor wäre. Und dann sagen sie irgendwie halt, okay, dann soll das mal nochmal ein Chiro angucken, was da oben in den Gelenken los ist.
Ja.
Dann justiere ich die ein, zwei Mal und zack, geht die nächste Entwicklungsstufe bei den Logopäden weiter.
Ach, ist ja
Ergus genauso. In meinem Haus habe ich einen Logopäden, einen Ergotherapeuten. Mhm. Das ist völlig normal, dass die immer mal Patienten schicken.
Ja, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, weil oft weiß man dann nicht, wo soll ich hingehen? Mhm. Oder was ist, gehe ich jetzt zum Kinderarzt, gehe ich jetzt dahin und dann auf einmal, ja, der Chiro schaut sich das auch an.
Ja.
Und dann ist eigentlich oft dieser Hallo-Wach-Effekt so, ach wie, Sie machen auch Kinder?
Ja, genau. Ja. Das ist so. Mhm. Ja. Und bei Kinderärzten ist es halt ähnlich. Da gibt es halt welche, die haben überhaupt kein Problem damit, zu sagen, nee, hier, das ist ein Chiro, der studiert, der weiß, was er tut, von dem habe ich schon 1000 Sachen gesehen und sowas, da können sie gerne hingehen.
Ja.
Dann sind einige, die dann im Nachhinein, wenn die Eltern sagen, ja, Mensch, ist ja gut geworden, ja, ich war ja auch beim Chiro, ja, ach ja, bei dem, ja, das ist ja, dann sagen sie im Nachhinein, dass es gut ist, aber machen aber keine Empfehlung.
Verstanden.
So, ist halt immer unterschiedlich. Aber da verändert sich auch was, merke ich auch, dass da was ist. Und einfach auch mal ein Auge haben auf die normale Entwicklung. Es sind viel mehr Kinder, die jetzt auch kommen, tatsächlich auch mit Haltungsschäden, diese Handy-Haltungsschäden. Die sitzen einfach zu viel, das hat sich echt verändert. Ich kann ja schon irgendwie auf eine Generation zurückgucken in meiner Praxis. Das hat sich echt geändert.
Okay.
Also das ist viel mehr, also auch diese muskuläre Schwäche oder das Gefühl hast, irgendwie, wie willst du denn jetzt einen 100-Meter-Lauf machen? Echt ehrlich?
Ja, verstehe.
So, ich wundere mich manchmal, dass die machen ja ab und zu mal so einen Stundenlauf in der Grundschule. So, dass sie das überhaupt schaffen. Jetzt haben sie mir aber gesagt, ja, weil sie oft ganz lange spazieren, also gehen und nicht joggen, nicht laufen.
Ah.
So. Irgendwie.
Das war jetzt sogar in meiner Schulzeit noch, da wurdest du getriezt, wenn du da einmal gelaufen bist.
Ja. Und Ballspiele, irgendwie ganz schwierig. So,
okay.
Ne? Also so. Und dann gibt es halt auch nochmal das Gegenteil, Leute, die dann komplett in den Sport reingehen. Also 14-Jährige, die anfangen richtig zu pumpen, in den Gym zu gehen.
Krass.
Dann habe ich gestern gerade jemanden gehabt, der irgendwie so 14 Jahre alt, so ein breites Kreuz, geht 4-mal in der Woche in den Gym rein. So, ne? Wie gesagt,
crazy.
Kinder sind keine kleinen Erwachsene.
Ja.
Die Bänder, das Bändersystem, Kapselsystem, Gelenksystem, das ist alles nicht da sind teilweise noch Knochen, die zusammenwachsen müssen. Da sind Fugen, die noch offen sind.
Ja.
Na, das ist erst komplett, das Skelett ist komplett mit 21, 22 entwickelt.
Mhm.
Erst dann ist es zu Ende. Das muss man sich mal vorstellen. Das Gehirn mit 35, sagen einige. Du hast noch was vor dir.
Nee, da habe ich noch was vor mir. Das wollte ich gerade sagen. Aber noch irgendwie
das
10
Hoffnung.
Jahre.
Das ist Hoffnung. Nein, okay. Und das muss man natürlich auch irgendwie beurteilen können. Und wenn die Eltern dich dann fragen, so, ja, was ist das eigentlich gut, dass mein Sohn jetzt 4-mal die Woche als 14-Jähriger dahin geht?
Das finde ich auch so, ich muss jetzt nochmal einen ganz anderen Wissensstand aufbauen.
Ja.
Und das ja, also wir haben jetzt erstmal so über die Säuglinge geredet. Mhm. Was sind dann so die nächsten Schritte, die dann da kommen? Oder was siehst du noch?
Dann sind eben halt aus dem Kindergarten kommen dann viele und dann in der Schulzeit ist dann halt, kommen dann diese Konzentrationsstörungen raus.
Okay.
So, ne? Dann bösartig ausgedrückt funktionieren alle Kinder nicht richtig. So, funktionieren tust du ja nur. Gott sei Dank, auch das hat sich in der Schule verändert. Früher war es ja ein Frontalunterricht nur. Du hast deinen Platz gehabt, du hast da hingeguckt. Am besten noch in U-Form, sodass du die ganze Zeit irgendwie den Kopf hier zur Seite drehen musstest, um irgendwie zur Lehrerin oder zur Tafel zu gucken. Das war ja noch schlimmer. Jetzt ist es alles ein bisschen aufgelockerter. Es gibt größere Sitzgruppen, die da irgendwie miteinander arbeiten und so.
Ja.
Aber du musst trotzdem funktionieren, ne? Also du musst still sein, wenn still zu sein ist. Du musst.
Da ist halt auch Stress für die Kinder, ne?
Ist es auch. Ist auch. Es ist echt anstrengend. Die haben teilweise bis um 2, 3, 4 Schule, danach noch Hausaufgaben und dann haben sie noch irgendwelche Kurse. Ja. Und wenn sie nicht funktionieren, dann kommen sie ja schnell in irgendeine Kaste rein.
Ja, so Schublade auf, du so, hast jetzt.
ADHS, ja. Schublade wieder zu. Ja. So, ne? Konzentrationsstörung, solche Geschichten. Es gibt Patienten von mir, die ihre Kinder zu mir bringen und dann waren sie mal wieder ein halbes Jahr nicht da und ich frage so, ja Mensch, und wie ist es gelaufen? Ja, war super, war alles gut, aber ich merke jetzt wieder, dass er sie braucht. Und ich so, woran merken sie das?
Spannend.
Ja, die Schrift wird wieder schlechter.
Ach was. Ja, das ist...
Aber die sind halt so sensibilisiert, weil sie selber mit der ganzen Familie bei mir sind.
Ja.
Und die wissen eben halt manchmal auf solche Geschichten zu achten und es ist ihnen aufgefallen, irgendwann nachdem ich den Jungen justiert hatte, wurde das Schriftbild besser und jetzt ist es wieder schlechter geworden.
Das ist
cool. Oder die sagen eben halt, rund läuft unrund.
Spannend, super spannend.
Neulich kam einer an mit einem Torwartjungen zu mir, der war irgendwie 10 oder sowas. Der hat aufgehört, irgendwie nach links in die linken Seite zu springen.
Hat er keinen Bock mehr gehabt.
Ja, so, da muss irgendwas sein.
Da muss
tatsächlich
sein.
War was.
Spannend.
Justiert und dann ging's wieder. Aber das sind halt so andere Parameter, die bei Kindern in Frage kommen. So.
Wo lerne ich das? Also wie lerne ich das? Wo lerne ich das? Weil wenn jetzt jemand sagt so, hey, Kinder, das ist ein Ding. Will ich machen. Ja. Also erstmal, ich glaube, wir müssen zwei Sachen noch klären. Einmal, wo lerne ich das Ganze in der Durchführung, also in der Technik oder in der Chiropraktik? Und auf der anderen Seite, wo lerne ich dieses ganze Handling?
Ja, beides im Chiropraktik Campus Hamburg.
Cool.
Und zwar werden wir jetzt mit dem neuen Konzept im Bachelor- und Master-Konzept, werden wir im Bachelor schon ein Augenmerk auf die Kinderchiropraktik setzen.
Oh, das ist cool.
Wir werden möglicherweise, das ist noch nicht ganz klar, ich hatte ja schon beim anderen Podcast gesagt, dass wir ja gerade in der heißen Phase sind. Es sind schon vieles besprochen. Das Curriculum fängt an, wirklich auch fertig zu sein, zu stehen und so, dass wir es einreichen können. Aber wir werden auch Wahlfächer haben im Bachelor und ein Wahlfach wird auf jeden Fall Kinderchiropraktik sein. Cool. Müssen wir gucken, was wir da noch irgendwie anbieten an Möglichkeit, aber das ist auf jeden Fall ein Fach, was da reinkommt. Und dann werden wir auch im Masterkurs auch da eine Vertiefung anbieten. Das werden wir wahrscheinlich mit noch anderen Dozenten machen. Cool. Vielleicht.
Würde ich verlinken wir hier auf jeden Fall im Podcast, in den Shownotes unten, den direkten Link dann zur Seite. Hast du irgendwie noch eine Stelle, wo du sagst, hey, am Campus, wie oft sind die Seminare oder wie oft kann ich dann da hingehen?
Also wir haben sie jetzt immer gehabt im Masterstudienkurs, hatten wir das immer einmal ein ganzes Modul und ansonsten versuchen wir es zumindest alle 2 Jahre als Seminar anzubieten.
Okay.
Und die sind auch immer voll.
Ja, also deswegen frage ich, gibt es irgendwie noch eine andere Anlaufstelle, was du gut empfehlen kannst?
Ich persönlich nicht, tatsächlich nicht. Und nicht weil ich keine kenne in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Wie eigentlich alles andere habe ich eben das Gefühl, wenn ich jetzt nur Kinderchiropraktik unterrichten würde, nur von der Technik her, käme ich meinem Anspruch nicht, werde ich meinem Anspruch nicht gerecht. Weil in der Kinderausbildung ist natürlich auch Radiologie drin.
Ja.
Ist nicht lang, aber auf jeden Fall zeige ich da 1,5 Stunden lang Fotos von der Entwicklung vom Säugling von der Stunde 1 bis 22, wie sich die Knochenstruktur verändert und wann überhaupt diese Knorpelmasse zu einem Knochen wird und in welchem Anteilen, das noch nicht zusammengewachsen ist und wie dieses Zusammenwachsen dann passiert. Und wenn man ein Röntgenbild eines 9-Jährigen sieht, kann man es unterscheiden von einem Röntgenbild von einem 14-Jährigen, weil bestimmte Fugen nicht mehr da sind, bestimmte Sachen schon zusammengewachsen sind oder der Femurkopf sich schon angefangen hat zu bilden. Zwar immer noch mit der Symphyse, aber es ist schon da. So, und das hat eine Wichtigkeit zu wissen, dass diese Entwicklungsphasen da sind. Ja. Und dass du nicht einfach irgendwie ein Kind auf die Seite legen kannst und da den Gedanken hast von einem Becken eines Erwachsenen.
Ja.
mit dem Ilium, mit dem Sacrum, mit der Wirbelsäule. Ja. Das ist anders. Ja. Das kannst du so nicht machen.
Ja. Sieht man aber mittlerweile auch immer häufiger,
ja, ja,
wenn ich jetzt da auf einmal an die, ja, an die Social Media Welt denke.
Ja.
Da sieht man fuchsteufelswilde Sachen.
Ja.
Irgendwie ein 15-Jähriger oder so.
Ja, ja, genau. Und das ist ja sowieso noch mal ein eigenes Thema, diese Social Media Sachen. Mhm. Aber bei Kindern gehört einfach viel mehr Wissen dazu, bevor man sie anfasst. Die Justierungen danach sind relativ einfach.
Mhm.
So relativ einfach. Viel arbeiten wir mit kranialen Techniken, viel arbeiten wir mit Soft Tissue Techniken, mit Low Force Techniken. Mhm. Das geht. Man kann auch mit Force Techniken arbeiten. Das ist aber oft gar nicht vonnöten.
Mhm.
Thompson kann da super gut zum Einsatz kommen. A, weil es eine gute Akzeptanz hat bei den größeren Kindern. Die finden das lustig, dass es Krach
macht. Krach, ja.
Ja, und dies, das, jenes macht. Mit dem Aktivator kann man super gut arbeiten. Mit dem Atrostim kann man gut arbeiten.
Ja.
Mit dem sogenannten Specht. Ne? So, dass wir, ach, kommt der Specht
doch,
wieder.
Doch, doch,
ja,
doch, doch.
Es kommt der Specht wieder.
Ja.
Und das Ganze spielerisch. So, wir zeigen dann auch Möglichkeiten zur Behandlung von Kindern auf den Arm, von den Müttern, auf den Schoß.
Ja, genau, weil das ist, glaube ich, so die größte Challenge für viele, die sich auch an das Thema so ein bisschen ranwagen wollen, dass sie einfach nicht wissen, wie. Also der technische Background fehlt auf der einen Seite, aber auch dieses Handling, wie gehe ich mit dem Kind um? Wie nehme ich das irgendwie auf dem Arm? Lege ich das jetzt auf die Liege? Was passiert, wenn sich's bewegt? Was passiert, wenn es zu schreien anfängt? Also das sind ja super viele Themen, die damit auftauchen, die ich ja so durch jetzt ein, zwei Seminare im Erwachsenenbereich ja überhaupt nicht lerne.
Ja. Ja, ja, bei Erwachsenen kannst du ja mal einen Witz machen, wenn er zu langsam ist, ne? So irgendwie, soll ich jetzt nochmal rausgehen oder irgendwas? Oder wenn er sich auf die rechte Seite legt, statt auf der linken Seite, dann machst du einen Spruch, die lachen und dann geht's weiter.
Ja.
Das heißt, diesen Timeframe, den du für den Patienten eingeräumt hast, der ist zu machen. Aber was ist, wenn ein Kind bockt?
Ja.
Zum Beispiel, da kannst du nicht zwingen und sagst du, jetzt legst du dich aber dahin. Aber zack.
Das kann man schon, aber ob es funktioniert, ist die Frage. Oder ob es jemals dann nochmal wiederkommt.
Genau, das ist genau der Punkt.
Ja.
Also mein Ziel ist es immer, dass die Kinder irgendwann in die Praxis reinrennen, in ihren Raum rein, sich das auf die Liege schmeißen und da liegen bleiben, weil sie genau wissen, dass es sich so gehört, bis ich dann reinkomme, dass sie sich schon mal entspannen.
Geil.
Das ist so die eine Geschichte und die anderen rennen dann gleich los und rennen zu meinem Ernie in den Raum und spielen dann mit dem Ernie und dann machen sie klack, klack bei dem Ernie.
Geil. Ja, gibt ja so Kuscheltiere, ne, die dann auch diese.
Genau, aber wir machen dann auch zu tun, so mit dem Finger, so, machen sie mal klack, klack, klack.
Cool. Also eigentlich so Anlaufstelle auf jeden Fall Campus.
Ja.
Sandra und du?
Genau. Und dann natürlich so Sachen, so man kann auch viel selber, also diese Meilensteine der Entwicklung, die gibt's überall. Gibt's in der Psychologie Büchern zu beschrieben, in Ergotherapie Büchern beschrieben. Das ist überall. Es gibt viele gute Standardwerke.
Mhm.
Was auch noch ganz gut ist, ist tatsächlich auch, muss ich auch sagen, die Riege um Biedermann, die Manualtherapeuten, ärztliche Manualtherapeuten aus Dortmund und Köln, die haben zum Beispiel Seminare, Kongresse, die sehr, sehr offen sind. Also da darf jeder rauf, für Ergos, für Osteos, für Chiros, die sind alle akzeptiert, alle gemacht und da wird auch sehr viel Wissen vermittelt, was ich auch ganz toll finde. EWMM. War ich auch regelmäßig bis jetzt und das kann ich auch irgendwie gut weiterempfehlen.
Cool.
Und man muss dann halt einfach Ja sagen dazu, ne? So,
ja.
Und den Mut haben. Aber man bekommt unheimlich viel geschenkt dafür an Freude.
Dankbarkeit.
An so Dankbarkeit.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Und du siehst den Vorher-Nachher-Effekt natürlich viel schneller und viel plausibler. Und das ist nichts, was das Kind dir unbedingt erzählen kann, außer dass es sich gut fühlt, sondern das ist das, was die Rückmeldung ist von anderen.
Mhm.
Von den Eltern, von den Erziehern, von Lehrern und so. Und das
ist cool.
Schon schön.
Gibt's irgendwas, so kommen überhaupt Kinder zu mir in die Praxis, weil wenn ich da jetzt ganz am Anfang stehe und sage, ja, ich würde jetzt gern.
Ja, indem du es nach außen bringst.
Mhm.
Du musst es nach außen bringen. Du musst also auch in deinen Praxisräumen einen Bereich haben, der Kinder anspricht, der überhaupt so, ne, so. Das sind Kleinigkeiten. Ich habe in meiner Praxis gar nicht so. Ich kenne Kinderpraxen, das ist so wie wirklich ein Kindergarten.
Ja.
Da haben sie dann Häuschen da und können spielen und sowas. Aber der Nachteil ist, ich habe in so einer Praxis mal gearbeitet, der Nachteil ist, die Kinder kommen ja aus diesem Häuschen, aus dem Spielen gar nicht raus.
Ja, das stimmt.
So, die sind dann gerade am Spielen, dann haben sich dann noch irgendwie zwei getroffen und die kriegst du gar nicht justiert.
Ja.
Ja, also habe ich nur eben halt ein paar Kuscheltiere, ein paar Bücher so vorne.
Also es ist eigentlich ganz simpel. Es ist
zum Malen ganz simpel.
So, ich muss in der Praxis irgendwo was haben. Und eine
Kinderliege.
Okay, gut. Ja.
Kinderliege, paar Kinderbilder.
Kinderaktivator.
Nach außen tragen. Genau, nach außen tragen. Das ist, dass du auch Kinder...
Netzwerk aufbauen.
Genau, weil nur so kommen die.
Okay.
So auch.
Und dann im Endeffekt Ansprechpartner, Kinderärzte, Hebammen, Logopäden.
Ergotherapeuten, das sind so die... Die am meisten jemanden suchen, der ihnen weiterhält. Weil das sind Sachen, die sie nicht können.
Mhm. Auch irgendwie sowas wie Kindergarten oder Krippe, da vielleicht Health Talk oder so halten über das ganze Thema.
Absolut. Cool. Absolut. Absolut. Und eben halt, wenn jemand soweit ist und das Ganze hat, kriegt sowieso auch von uns Tipps und Tricks. So, aber wenn du einen Erzieher als Patient hast, ich meine.
Win.
Worüber willst du sonst noch reden? Über das Wetter? Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass diese Liege kleiner ist?
Ja. Oh, ja, warum?
Ja,
Let's go.
Ja. So, einfach irgendwie. Genau, super. Und natürlich gerade am Anfang, ich bin immer noch oldschool. Ich halte für den ganzen Social Media und sowas halte ich viel. Du hast gedacht, ich sag das nicht so. Nein, halte ich viel. Aber ich glaube, dass der ehrliche Kontakt, die ehrliche Kommunikation, one-to-one, beziehungsweise one in a group, mit Health Talk, dass das nach wie vor nichts ist, was plötzlich aus der Mode gekommen ist, weil die Leute, vielleicht musst du andere Worte benutzen, vielleicht darfst du nicht eine Stunde machen, sondern eine halbe Stunde, weil die Aufmerksamkeitsspanne wird weniger. Aber die Leute wollen schon auch wissen, wo sie hingehen.
Über Health Talk können wir streiten, aber über den Rest bin ich komplett dabei.
Ja, die Aufklärung, also wollen wir noch eine Folge machen über Health Talk oder soll ich hier kurz was zu sagen?
Lass uns eine Folge über Health Talk machen.
Gut.
Dann sind wir jetzt, glaube ich, durch.
Na gut, sind wir eben durch.
Dann sind wir eben durch. Nee, ich glaube, dass das ein guter Abschluss ist für das ganze Thema Kinder, um das einmal so aufzurollen. Ich finde es auch, es ist ein wichtiges Thema. Der Zugang fehlt so ein bisschen, wenn man wieder in diesen Blackbox-System denkt und auch bestehende Praxen, die sagen, ey, ich würde gerne Kinder sehen, aber weiß ich nicht wie. Hier ist die Folge. Einmal bitte teilen, weiterschicken, wie immer. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Wie schön. Bis dahin.
Ciao, ciao. Ciao.